Hallo liebe Leute, ich schicke euch erstmal ganz liebe Grüße raus in alle Windrichtungen. Wir haben Karfreitag. Das ist ein besonderer Tag, das wissen wir, nicht nur für die Christen, sondern auch für die ganze Gesellschaft. Es ist ein gesetzlicher Feiertag. Jeder weiß noch eigentlich, was da passiert ist. Ja? Alles hat zu, die Läden haben zu, die Geschäfte, die Discos und Kneipen und so weiter. In Corona-Zeiten natürlich nicht wirklich was Besonderes, aber das ist schon eine Besonderheit von Karfreitag. Ich glaube, es gibt für Karfreitag zwei verschiedene Zugänge. Der erste ist, so kann man fragen, was ist an Karfreitag eigentlich passiert? Ja, was sind so die Hintergründe? Wie kann ich mir eine Kreuzigung eigentlich genau vorstellen? Und der andere Zugang ist, was bedeutet die Kreuzigung jetzt eigentlich für mich? So, was für eine Bedeutung hat die für mein Leben? Die erste Frage ist eher eine informelle Frage, also eine wissenschaftliche Frage, könnte man vielleicht auch sagen. Die sucht nach Informationen, nach Hintergründen, nach Abläufen und so weiter, dass ich mir ein Bild machen kann. Die zweite Frage ist eher eine sinnstiftende Frage, die Frage nach der Bedeutung. Was bedeutet die Kreuzigung, unabhängig davon, wie die im Einzelnen abgelaufen sein mag, was bedeutet die Kreuzigung für mich, für mein Leben, für meine Lebensführung, für meine Überzeugung, für meine Fragen gegenüber Gott, für meinen Glauben? Und ich gehe heute mal genau auf diese Frage, auf die zweite Frage mehr ein, obwohl ich gerne, das wisst ihr auch, gerne mich mit Hintergründen beschäftige. Was heißt das? Wie habe ich mir das vorzustellen und so weiter? Aber heute die Bedeutung von Karfreitag. Ich möchte heute weniger informieren, sondern mehr inspirieren. Inspirare an alle Lateiner da draußen heißt einhauchen, ja? In Bewegung setzen, etwas zum Leben erwecken. Eigentlich möchte ich das, Glaube zum Leben erwecken, so Glaubensschritte fördern und so weiter. Also, das ist die Leitfrage für diese Predigt. Was bedeutet Karfreitag für mich? Wenn man nach der Bedeutung von Karfreitag fragt, ja, dann kommt man unweigerlich zu den großen Bekenntnissen des christlichen Glaubens. Man kommt nicht dran vorbei. Karfreitag und Ostern sind ja sowas wie der Kick-off, ja, damals gewesen, die geistliche Geburtsstunde der Christenheit. Und hier entzündet sich alles, ja. Und ich möchte jetzt mal nicht ein bestimmtes Bekenntnis zeigen, sondern möchte mal eins zeigen, was mir ad hoc eingefallen ist, dass alle oder dass viele Bekenntnisse, die wir so kennen, so ein Stück weit auch zusammenfasst. Da kommen viele Begriffe, Formulierungen wieder vor. Wie gesagt, das ist mir jetzt spontan eingefallen. Das werdet ihr gleich auch hören. Übrigens, wenn du jetzt zuschaust, und gleich, wenn das Bekenntnis kommt, sagst, damit kann ich gar nicht viel anfangen. Ich schalte mal lieber ab, ich höre woanders rein. Tu das mal nicht, denn genau darum geht's. Was passiert eigentlich, wenn man mit diesen Bekenntnissen gar nicht viel anfangen kann? So. Also, bleib auf jeden Fall dran. Ich lese euch mal das Bekenntnis vor, ihr werdet es gleich auch eingeblendet sehen. Das Bekenntnis lautet, Jesus ist für mich, wie der Vater es vorsah, ans Kreuz gegangen, ist wie ein geopfertes Lamm für meine Schuld gestorben, damit ich nicht dem ewigen Tod ausgeliefert bin, sondern um mir ein Leben mit Gott in Ewigkeit zu ermöglichen. Mein Glaube an diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus ist die Inkraftsetzung, die Zusage von meiner Seite, dass ich ein Leben als Christ, also ein Leben im Heiligen Geist führen möchte und ein ewiges Leben mit Gott für mich in Anspruch nehmen will. Das mal als kleines Ad-hoc-Bekenntnis. Das wird den meisten von euch, so vermute ich, vielleicht nicht allen, aber den meisten inhaltlich erstmal nicht fremd sein. Ja, das ist ein Stück weit die Essenz, die christliche Lehre, die Theologen würden sagen, die Rechtfertigungslehre, und zwar aus pietistischer Sicht. Pietismus ist ja die Strömung, die geistige Strömung, die Denke, aus der wir als evangelische Gemeinschaft kommen. Ja? Was ist jetzt das Besondere? Das Besondere eines jeden Bekenntnisses ist jetzt, dass es ambivalent daherkommt. Ja? Auf der einen Seite bringt es Menschen zusammen, ja? Nämlich Menschen, die Menschen, die sich mit dem Bekenntnis identifizieren können, die sich also förmlich unter dieses Bekenntnis stellen können und sagen, ja, das ist meine Überzeugung, das passt zu mir. Und übrigens schön, dass es auch noch viele andere gibt, die auch diese Überzeugung teilen. Ja? Also so ein Bekenntnis hat immer was Gemeinschaftsstiftendes. Deswegen mag ich Bekenntnisse auch. Auf der anderen Seite, das liegt in der Natur der Sache, hält ein Bekenntnis die Menschen auf Abstand, die sich nicht damit identifizieren können. Ja? Es ist fremd für diese Menschen. Da hat ein Bekenntnis eher eine distanzierende Wirkung, eine trennende Wirkung. Ein Bekenntnis baut also auch ein Stück weit Mauern auf, betont die Grenze, die Kontur, ja? Die Grenzen nach außen. Das ist übrigens manchmal auch vonnöten. Denk mal an die Nazi-Zeit, an Nazi-Deutschland, an die sogenannte bekennende Kirche, die damals in einem Bekenntnis, in der sogenannten Barmer Theologischen Erklärung, ganz klar gemacht hat, wir stimmen nicht mit, weder mit Nazi-Deutschland, mit dem Nazi-Regime, auch nicht mit dem allgemeinen Kirchenregime, das sich relativ nah an das Nazi-Regime angeschmiegelt hatte. Wir stimmen damit nicht überein. Alles andere als das, wir sagen sogar so nicht. Nicht mit uns. Ja? Da geht es tatsächlich um Distanzierung in diesem Bekenntnis. Also, kurz gesagt, ein Bekenntnis ist schön für die, die sich, denen das entspricht, ja, die sich damit identifizieren können, die das mitsprechen können. Und es ist nicht so schön für die, die dann nicht mit können. Ja. Also ein Bekenntnis ist manchmal ein bisschen wie so eine Eintrittskarte. Spreche ich das mit? Gehöre ich dazu? Wenn nicht, dann halt nicht. So, ja. Das heißt, unterm Strich, und vielen Menschen geht das so, das heißt unterm Strich, wenn du dich mit diesen Worten gut fühlst, sagst du oder empfindest du, ach, ausatmen, schön, da kann ich mit, Bestätigungsgefühl, das stärkt mich. Ja, es gibt noch andere mit der gleichen Überzeugung, das ist schön, wir sind verbunden, ich bin Teil einer Gemeinschaft und so weiter. Wenn du dich mit diesen Worten nicht gut fühlst, dann sagst du wahrscheinlich eher, boah, nee, lass mal, kann ich nicht, will ich nicht, sprecht ihr von mir aus schön eure Bekenntnisse, habe ich auch nichts gegen, aber ich glaube daran nicht. Ich glaube daran nicht. Ja? Und die Konsequenz für so jemanden ist klar, derjenige sagt nämlich, nicht ganz zu Unrecht, wenn das euer Bekenntnis ist, ja, wenn das die Bedeutung von Karfreitag ist, wenn das euer Glaube an Gott ist, wenn ich das erst mitsprechen können muss, Leute, sorry, dann ist Karfreitag wohl nichts für mich. So, dann ist Glaube wohl nichts für mich. Punkt. Diskussion beendet. Diskussion beendet. Gespräch beendet. Alle Wege, alles Suchen, alles Fragen beendet. So. Wie tragisch. Dabei glaube ich, dass Karfreitag und natürlich Ostern im Kern jedem Menschen etwas zu sagen hat. Jedem. Für jeden Menschen hat Karfreitag was Faszinierendes. Das ist meine Überzeugung. Was Attraktives. Und zwar egal, ob man sich jetzt Christ nennt oder nicht. Ja? Egal, wie man zu diesem Bekenntnis steht. Es hat was Faszinierendes, weil ich Mensch bin. Ja? Es gibt eine Verbindung von Karfreitag zum allgemeinen Menschlichen. So, und ich möchte mal versuchen, diesen Tag, Karfreitag, diesen Tag Menschen, vielleicht schaust du gerade zu und fühlst dich als so einer, ich möchte versuchen, diesen Tag Menschen zugänglich zu machen, die mit diesen Bekenntnissen bisher wenig anfangen können. Und ich sage jetzt mal was Ketzerisches. Es gibt auch nicht wenige Christen, ich treffe eine ganze Menge davon, bei einigen habe ich das Gefühl und andere sagen es auch, es gibt nicht wenige Christen, die diese Bekenntnissätze zwar kennen und im Grunde auch irgendwie mitsprechen würden, die das auch so gelernt haben, aber in denen auch eine Portion Skepsis steckt gegenüber diesem Bekenntnissätzen. Eine gesunde Portion Skepsis. Ja? Menschen, die diese Sätze gerne hinterfragen, weil sie erst verstehen möchten, bevor sie was großmundig bekennen. Ja? Beziehungsweise sie möchten erstmal selber einen Zugang zu Karfreitag gewinnen. Und das ist völlig legitim. Der Titel dieser Predigt heißt Mein Karfreitag, Teil 3 unserer Predigtreihe. Und ich möchte, das ist mein Ziel, mein Versuch, und ich möchte, dass nicht nur gestandene Christen was mit diesem Tag anfangen können, sondern auch die Suchenden und die Unentschiedenen oder die da mal früher irgendwie ganz doll hinterstanden, aber jetzt irgendwie doch ihre Anfragen haben. Ja? Also, die Frage, wie würde ich einem unvoreingenommenen, modern denkenden Menschen, klar, wie würde ich so einem Menschen Karfreitag heute erklären? So einfach, so schlicht, so bildhaft, wie es geht. Grundlage für meine Erklärung soll mal ein Bibelvers sein, und zwar ein ganz kurzer, vielleicht der kürzeste, prägnanteste Karfreitagsvers, den die Bibel zu bieten hat. Das kann vielleicht Römer 8, Vers 33 sein, wo es heißt, Gott ist hier, der mich gerecht macht. Gott ist hier, der mich gerecht macht. So, und was ich jetzt sage, ist für einige vielleicht ungewöhnlich, weil ich jetzt das Kreuzesgeschehen, diesen Karfreitag und seine Bedeutung nicht mit den klassischen Begriffen fülle und sie damit erkläre. Ja, sagen wir mal, meine Schuld vor Gott oder Jesus bezahlt mit seinem Blut. Jesus stirbt für mich und macht mich dadurch gerecht. Oder Jesus hat den Preis für meine Rettung bezahlt. Oder er hat sein Blut vergossen für mich und mich damit freigekauft. Jesus ist der Retter, Jesus ist mein Erlöser. Jesus ist das Lamm, das die Sünde dieser Welt trägt. Und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Sätze in diese Richtung. Ich möchte mal ganz anders herangehen, ganz schlicht, und zwar mit folgenden Gedanken. Passt mal auf. Das hier, ihr kennt sie noch gar nicht, das hier ist meine Gitarre. Ja? Meine Gitarre, die habe ich jetzt seit 12 Jahren und ihr habt sogar eine kleine Verbindung zu dieser Gitarre, denn eines der Mitglieder dieser Gemeinde, als ich damals noch in der Ausbildung war und nicht viel Geld hatte, der hat gesagt, Olli ist ein Gitarrist, der braucht eine gute Gitarre, dem gebe ich mal einen kleinen Gitarrenkredit. Das hat mir damals sehr geholfen. Und ich sage jetzt gar nicht, wer das war, aber Gerald, danke nochmal. Also, das war was richtig Gutes. So, das ist meine Gitarre. Diese Gitarre bedeutet mir sehr viel. Diese Gitarre ist, wie ihr euch denken könnt, aus Holz. Ja? Die hat verschiedene Holzarten. Ich könnte das gar nicht mehr ganz genau sagen. Ich weiß, dass diese Zarre, dieser Rand und dieser Rücken hier, der Boden, das ist Mahagoniholz. Das hier vorne ist Zedernholz, das ist eine Zederndecke. Dann, was haben wir noch? Dann haben wir ein Griffbrett aus, das müsste Ebenholz sein. Und hier oben haben wir noch, das weiß ich, das sind Palisander-Drehknöpfe. So, also irgendwie auch edle Hölzer, Tropenhölzer. Also, Holz, ein natürlicher Rohstoff. Ich liebe nicht nur das Aussehen und den Klang, sondern auch den Geruch. Die Gitarre riecht nach 13 Jahren noch wie richtiges Holz, unbehandeltes, richtiges Holz. Also, eine Gitarre aus Holz, ein natürlicher Rohstoff. Völlig klar ist, Instrumentenholz ist schon besonders. Es muss ein paar Kriterien mitbringen. Kein Holz ist wie das andere. Wenn ihr mal auf den Rücken schaut, da seht ihr die Wachstumsringe und die Maserungen und so weiter. Wenn man genau hinguckt, sieht man noch viel mehr. Also diese Gitarre ist nicht nur ein Instrument, sondern auch ein Kunstwerk. Ja? Diese Gitarre gibt es so, mit dem Holz, das so gewachsen ist, kein zweites Mal. Sie ist absolut einzigartig. Ja? Auf der anderen Seite, das ist das Instrument, das Kunstwerk. Auf der anderen Seite haben wir den Gitarrenbauer. Mit dem habe ich damals auch gesprochen, weil ich ein paar Sonderwünsche hatte. Schöne Grüße an Martin Seliger. Also diese Gitarre wurde von jemandem entworfen und gebaut. Von jemandem, der die Hölzer ausgesucht hat, der die Hölzer bearbeitet hat, der den Klangkörper gebildet hat. Also nicht nur ein Handwerker, ein Gitarrenbauer, sondern wirklich auch ein Künstler. Das Kunstwerk ist von einem Künstler gemacht. Und dieser Künstler hatte das Ziel, ich möchte den bestmöglichen Klang aus diesen Hölzern herausholen. Ich möchte den bestmöglichen Klang aus dem Material herausholen, den es gibt. Worauf musste dieser Künstler achten? Er musste die Eigenschaften des Materials berücksichtigen. Das ist, glaube ich, eine Erfahrungssache. Und der Blick ist entscheidend. Wo sind die Wendungen und Verwachsungen, die kleinen Astlöcher, die Wachstumsknoten, wo sind kleine Verästelungen, was sind das für Jahresringe, für Wachstumsringe, für Wachstumsphasen, wo gibt es Besonderheiten in diesem Holz, das will alles berücksichtigt werden. Das hatte er mir damals auch am Telefon alles erklärt, was total interessant war. Und mit diesen Eigenschaften, die das Holz nun mal mitbringt, mit diesen Eigenschaften muss er arbeiten. Ja, die muss er berücksichtigen. Das heißt, der Gitarrenbauer muss das Holz genau so nehmen, wie es ist. Er kann es nicht verändern. Er muss das Holz so annehmen, so damit arbeiten, wie es ist. Ja, man könnte auch sagen, er muss dem Material gerecht werden. Er hat gar keine andere Wahl. Er muss dem Material gerecht werden. Das ist seine Aufgabe. Zumindest, wenn er den bestmöglichen Klang herausholen möchte. Übertragen, das ist jetzt das Bild. Übertragen wir dieses Bild mal auf das Leben, auf den Glauben, auf Gott und auf dich. Ja? Gott, der Schöpfer auf der einen Seite und du, das Geschöpf auf der anderen Seite. Gott, der Künstler auf der einen Seite und du, das Kunstwerk auf der anderen. Und ich komme mal vom Ziel her, ja, ich komme mal vom Ziel her. Gott hat das Ziel, aus jedem Menschen den schönsten Klang herauszuholen. Das ist jetzt sehr poetisch, ja, was heißt das? Die Bestimmung einer Gitarre ist es, zu klingen. Schön zu klingen, das ist ihre Berufung, ihre Bestimmung. Die Bestimmung des Menschen ist es, vor Gott zu sein. Die Bestimmung des Menschen ist es, vor Gott zu sein. Ja, mit ihm verbunden zu sein. Deine Bestimmung, weiß gar nicht, ob dir das klar ist oder ob du das mal wusstest oder ob du das mal hören musst, das mute ich dir jetzt einfach mal zu, vielleicht hörst du es zum ersten Mal. Deine Bestimmung ist es, mit Gott verbunden zu sein. Vor ihm zu leben, mit ihm zu leben, sich von ihm füllen zu lassen. Das ist förmlich dein Klang. Ja? Zweiter Gedanke, das Material. Ich bin das Material, das Kunstwerk. Du bist das Material. Ja? Das Material ist so, wie es ist. Ja? Es ist wie das Holz gewachsen. Ich bin ja nicht so auf die Welt gekommen. Ja? Ich habe genauso wie du Wachstum erlebt, Entwicklung, Knoten und Wachstumsknoten und Brüche, Phasen, wo es gut voranging, Phasen, wo es schwierig war, schöne und schiefe Seiten. Ja, es hat ganz gerade Wachstumsphasen gegeben, aber auch Verästelungen und Sperrungen und ja und so weiter. Wisst ihr alle, ein kurzer Blick in sich selbst hinein reicht, um zu sagen, ja, du hast recht, das ist so. Wenn jemand sich Gott zuwendet, ja, dann bringt er immer sich selber mit. Seine ganze Geschichte. Du bist ja kein unbeschriebenes Blatt. Du bringst deine Erfahrungen mit, deine Prägungen. Denk an letzte Woche und an die Woche davor. Du bringst deine Scham mit, deine Angst, deine Zweifel und so weiter. Aber natürlich auch, soll gar nicht nur negativ oder schwer wiegen, schwer belastet sein, du bringst auch dein Lachen mit und deine Freude und deine Verrücktheit und deine Wünsche, deine Hoffnung, deine manchmal verrückten Ideen und komischen Gedanken und so weiter. Das bringst du auch mit. Und nochmal, Wiederholung von letzter Woche. Gott sieht dem, was du mitbringst. Gott sieht dem voll und gelassen ins Auge. Ja? Gott sieht dem voll und gelassen ins Auge. Er kennt sein Material. Er kennt dich durch und durch. Ja? Er kennt dich durch und durch. Und komischerweise kommt dieses Material manchmal auf folgenden Gedanken, indem es sagt, ich muss meinem Schöpfer gefallen. Er ist unzufrieden mit mir. Ich muss ihm gerecht werden. Ich muss was tun. Ich muss ihm gerecht werden. Also vielleicht kennst du diese Stimme in deinem Kopf, in deinem Herz. Das ist so, als wenn das Holz sagen würde zu seinem Künstler, zu seinem Gitarrenbauer, als wenn das Holz sagen würde, ich muss dem Gitarrenbauer gerecht werden. Ich, Material, muss dem Gitarrenbauer gerecht werden. Ich kann ich kann mich nicht ganz einfach in seine Hände begeben. Das geht nicht. Ja, ich kann dem nicht vertrauen, dass der Gitarrenbauer das Holz kennt und dass der das Ziel hat, den bestmöglichen Klang aus diesem Holz rauszuholen. Das glaube ich nicht. Dem vertraue ich nicht. Ja? Und genau so sagen manche Leute heutzutage, viele Leute, sogar auch manche Christen, ich muss meinem Schöpfer gefallen. Ich muss Gott gefallen. Ich muss ihm gerecht werden. So, ich muss mich anstrengen. Der will was sehen. Und ich sag euch, so ein Glaube hat immer etwas Bitteres, hat was Verbissenes, hat was Fanatisches, etwas zutiefst Ungesundes. Ja? Es schwebt die dunkle Wolke über einem, die sagt, ich muss. Es reicht so nicht. Dasein einfach reicht nicht. Ich muss erst noch. Ich muss. So. Dieser Glaube empfindet wenig Freude, wenig Leichtigkeit, wenig Gelassenheit, wenig Dankbarkeit. Es ist schwer zu genießen für so jemanden. Ja, welch eine Tragik. Welch eine Tragik. Welch eine Tragik, Gott und Glaube so misszuverstehen. Ja, so misszuverstehen. Also mal, ich weiß, dass es schwer ist und dass es manchmal lange Wege braucht, aber nochmal in aller Klarheit, hör auf, Gott gefallen zu wollen. Hör auf damit. Und auch hör auf, Gott gerecht werden zu wollen. Hör auf. Gott ist hier, der gerecht macht. Ja, Gott ist hier, der gerecht macht. Von diesem Vers kamen wir. Und dieser Vers, Gott ist hier, der gerecht macht, bedeutet im Grunde, Gott wird dir gerecht. Gott wird dir gerecht. Der Künstler passt sich dem Material an. Damit arbeitet er. Ja? Daraus schafft er was. Dieses Material sieht er und liebt er. Der Künstler passt sich dem Material an. Gott passt sich dir und dem, was du mitbringst, was du imstande bist zu tun und auch nicht zu tun, was du mitbringst, er passt sich dir und deinen Möglichkeiten an. Ja, also er stellt den Menschen nicht vor Aufgaben, die der Mensch nicht bewältigen kann und Und Gott zeigt dann aufs Kreuz und sagt, ja, schönen Dank aber auch. Das hast du mir jetzt eingebrockt. Guck mal ans Kreuz. So. Ja. Das tut Gott nicht. So ist Gott nicht. Der Weg Jesu ans Kreuz ist ein anderer. Nämlich, Gott nimmt dich mit all deinen Verwachsungen und Verästelungen und den schiefen Seiten. Gott nimmt dich voll an. Sieh aufs Kreuz, und das darf der Gedanke sein. Gott nimmt dich voll an. Gott hilft dir, in deine Bestimmung zu kommen, nämlich mit Gott und vor Gott zu leben und sich von ihm füllen zu lassen. Das ist der Klang deines Lebens, den Gott in deinem Leben in dir erzeugen will. Und dieser Klang ist ja nicht nur für dich, du bist ja gar nicht der Endverbraucher, ja, der kommt auch anderen zugute. Wenn du zum Klingen kommst, dann haben andere was davon. Gottes Liebe will ja durch uns durch, zu anderen hin. Ja? Also, nochmal, Karfreitag bedeutet, Gott wird dir gerecht. Als wenn Gott ein für alle Mal sagt, ich möchte, dass du, lieber Mensch, in deiner Bestimmung lebst und den Ort findest, wo du hingehörst. Ja, und der dir gut tut. Dieser Ort tut dir zutiefst gut. Vielleicht kennst du ihn noch gar nicht, aber dieser Ort ist der, der dir gut tut. Dieser Ort ist die Nähe des Vaters. Die Nähe des Vaters. Wisst ihr, nirgends wie an Karfreitag sagt Gott so deutlich, ich nehme dich so an, wie du bist. Ich werde dir gerecht. Ich kenne dich, ich sehe dich. Ich sehe dich mit dem, was du nicht leisten kannst. Und ich erwarte es auch gar nicht. Ne? Ich werde dir gerecht. Ich komme dir entgegen. Ich gehe den Weg auf dich zu. Wohin dieser Weg auch immer führt, ja, wie schmerzhaft er auch sein wird, wie leidvoll er auch sein wird, ich gehe diesen Weg, weil ich deine Bestimmung vor Augen habe. Das ist Karfreitag. Ja, als wenn Gott sagt, ich höre förmlich den Klang, den du mit deinem Leben für dich und für andere erzeugen kannst. Ich bin der Ort, sagt Gott. Ich bin der Ort, an den du gehörst. Du gehörst an meine Seite. Der Ort, für den du gemacht bist. Und ich weiß nicht, wenn das kein schöner Gedanke ist. Ist das ein schöner Gedanke oder nicht? Ist das gut oder ist das gut? Sage ich manchmal. Ja? Wenn das kein schöner Gedanke ist, den Ort zu finden, an den ich gehöre. Die Nähe des Vaters. Und die Nähe des Vaters ist ein Ort. Ich will das mal konkret machen. Was heißt das für einen Menschen, der ganz normal lebt, ganz normal durch diese Welt geht und vielleicht noch gar nicht so viel glaubt? Was ist dieser Ort, die Nähe des Vaters? Die Nähe des Vaters ist ein Ort der unzerbrüchlichen Treue. Und vielleicht passt das zu dir, ja? Vielleicht trifft das deine Sehnsucht ganz besonders. Wenn du selber mit Trennung und Schmerz, mit Untreue, mit Scheidung, mit Zerbruch, was auch immer, von Beziehungen, wenn du damit zu tun hast, dann wirst du eine besondere Sehnsucht haben an einen Ort, wo die Treue noch unzerbrüchlich ist. Die Nähe des Vaters ist ein Ort der unzerbrüchlichen Treue. Die Nähe des Vaters ist ein Ort der Kraft. Ja? Woher die Kraft nehmen? Eine Frage, die ich oft höre. Ja? Für nicht wenige Menschen kostet das Leben eine Kraft, die sie selber nicht oder immer weniger aufbringen können. Die am Ende ihrer Kräfte sind, die im Burnout landen oder in Depressionen landen. Wie viel gibt es das? Ja? Wenn das bei dir so ist, ja, das muss nicht Burnout und Depression sein, das kann auch eine Niedergeschlagenheit, eine Müdigkeit, eine Kraftlosigkeit sein. Wenn das bei dir so ist, dieser Ort ist ein Ort der Kraft. Die Nähe des Vaters ist ein Ort der Kraft. Ein nächster Gedanke, ein konkreter Gedanke. Die Nähe des Vaters ist ein Ort der Verbundenheit, des Dazugehörens, der Gemeinschaft. Ja? Das, was uns in dieser Welt immer mehr verloren geht, ja, eine individualisierte Welt, eine konsumorientierte Welt. Jeder schaut auf sich und sagt, unterm Stich zähle ich. Ich will was davon haben. Ja? Die Nähe des Vaters ist ein Ort der echten, aufrichtigen Gemeinschaft und der Verbundenheit. Wenn du dich danach sehnst, dieser Ort bietet das. Ja? Ein weiterer Gedanke, die Nähe des Vaters ist ein Ort der Vergebung und des Neuanfangs, des Neustarts. Die Schuldfrage, ja? Die Schuldfrage war war die Frage des Mittelalters. Daran ist Martin Luther fast zugrunde gegangen, fast verrückt geworden. Ja? Wohin mit meiner Schuld? So, das ist heute nicht mehr die Hauptfrage von Menschen. Wohin mit meiner Schuld? Aber das gibt es heute auch noch. Ja? Wenn jemand im Herzen weiß, ich habe so viel falsch gemacht, ich habe so schlechte Entscheidungen getroffen, ich kann mich kaum noch selber ansehen im Spiegel. Dem sei gesagt, die Nähe des Vaters ist ein Ort des Neuanfangs, ist ein Ort der Vergebung. Und noch ein letzter Gedanke, die Nähe des Vaters ist ein Zuhause, ist ein Ort des Zuhause-Seins. Das ist die Einladung. Das ist die Einladung über Karfreitag hinweg, durch Karfreitag hindurch, ja, wegen Karfreitag erlebte Realität, wegen Karfreitag kann ich das sagen, kann ich das predigen, kann ich diese Einladung aussprechen und weitergeben. Die Stimme Gottes, die sagt, komm nach Hause. Komm nach Hause, wenn du willst. Die Tür steht offen, es steht dem nichts mehr im Weg. Ja, es liegt alles bereit. Ich warte auf dich. Ja. Wenn das deine Sehnsucht ist, dann mach dich ganz neu oder wieder neu an Gott fest. Das ist die Einladung. Das ist Karfreitag. Ich hoffe, da war was bei, dass du sagen kannst, ja, das trifft mich, danach sehne ich mich. Da kann ich sagen, das ist mein Karfreitag. Das folgende Lied, was jetzt kommt, spricht diese Einladung nochmal in besonderer Weise aus, sich ganz neu festzumachen und sich von Gott führen zu lassen. Ja? Lass dich führen. Das Lied heißt, führ mich an dein Kreuz. Gott, führ mich an dein Kreuz. Das Kreuz als Ort der Verbundenheit, der Hingabe Gottes, ja? Aber eben auch der Einladung. Führ mich an dein Kreuz. Soweit. Amen.